So, wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir möchten jetzt gemeinsam, die, wo die Bibel haben, aufschlagen. Und wir möchten in der Lesung 1. Timotheus 2, 1 bis 8 lesen. Hier steht in meiner Überschrift drin in der Bibel über dieses Kapitel das Gemeindegebet. Vers 1. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue, bitte, oder andere Übersetzung flehen, Gebet, Fürbitte, Danksagung und Danksagung für alle Menschen. Vers 2. Für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können. In aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus. Ganz bewusst Christus Jesus, nicht Jesus Christus, Christus Jesus. Der Titel, der Messias, der König, Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung, dass dies zu seiner Zeit gepredigt werde. Und dazu bin ich eingesetzt als Prediger und Apostel. Ich sage die Wahrheit und lüge nicht, als Lehrer der Heiden im Glauben und in der Wahrheit. Vers 8. Und so will ich nun, dass die Männer beten an allen Orten und aufheben heilige Hände ohne Zorn und Zweifel. Eine Voraussetzung, dass Gebete erhört werden. Ich denke, die Auslegung macht unser Bruder nachher. Das lasse ich dann hin. Und wir wollen uns gemeinsam zum Gebet erheben und dem Herrn danken. Ja, Herr Jesus Christus, du Gottes Sohn, unser Herr und Heiland, der du uns auch heute wieder diese Woche durchgetragen hast und die Kraft geschenkt hast, dass du uns auch hierher gebracht hast, dass du die Freude und die Freudigkeit geschenkt hast, in Gottesdienst zu gehen, dass du Freude schenkst, auch unter der Woche hinein und durch die Woche hinein dein Wort zu lesen und zu forschen, dass du uns, Herr, nicht überlässt, ich sage mal, der Weltangleichung, sondern immer wieder in unserem Herzen wirkst, dass wir uns immer wieder resetten durch dein teures Wort. Und das ist dein Wirken durch dich, Herr Jesus, den Heiligen Geist. Und da wollen wir dich weiter darum bitten, auch für die kommende Woche, dass du uns die Kraft und die Freudigkeit schenkst, weiter den Weg mit dir zu gehen. Ja, wir wollen dir danken, dass wir nicht kämpfen müssen, denn du hast den Sieg auf Golgatha verbracht, in uns, um uns und in der ganzen Welt. Du bist der Herr der Herren, der König der Könige, und da wollen wir dir ganz herzlich danken. Und Herr, wir haben doch jetzt gerade eben gelesen, dass du, Herr, gesagt hast im Johannes 14, 1, und er sprach zu seinen Jüngern, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Hauses sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, so wollte ich zu euch sagen, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, so will ich wiederkommen und euch mit mir nehmen, auf das ihr seid, wo ich bin. Und heute, Herr Jesus, feiern wir den ersten Advent und wir möchten daran gedenken, an die Ankunft, die du vor 2000 Jahren geschehen ist, dein Einzug nach Jerusalem. Du bist nicht als König eingezogen, sondern Herr, ganz einfach auf einem Esel guckt und mit diesem Esel eingezogen und die Normalen haben dich erkannt. Denen du Licht und Gnade gegeben hast, haben dich erkannt. Und sie haben geschrien, Hosianna, Herr, hilf, bitte, Herr, hilf. Und wir wollen dich auch jetzt für diesen Gottesdienst bitten, für die kommende Woche, Trag uns durch und Herr, hilf uns weiterhin. Wir wollen dir alle Ehre geben und dir danken dafür. Amen.
Ja, welch ein Vorrecht und welch eine Gnade, dass wir so in Freiheit uns versammeln können in einem warmen Raum und das Wort Gottes betrachten und zusammen singen können und beten können. Das ist wirklich nicht selbstverständlich, weil die allermeisten unserer Geschwister weltweit in einer anderen Situation sind. Und es ist wichtig, dass wir uns das immer mal wieder vor Augen halten. Wir haben ja im Sommer schon mit einem Thema angefangen, nämlich die Grundlagen der Gemeinde. Und ich habe euch damals versprochen, dass wir zwei Teile daraus machen. Und heute möchte ich mit euch den zweiten Teil betrachten. Und wir haben als Grundlage diese Verse aus Apostelgeschichte 2, ab Vers 41. Dort steht ja, diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Und dann kommt unser Schlüsselvers, und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und der Gemeinschaft und dem Brotbrechen und den Gebeten. Wir hatten da besprochen, dass der Herr Jesus ja in seinem Wort, dass unser Vater im Himmel in seinem Wort Grundlagen gelegt hat, die sehr verständlich sind und die auch sehr einfach sind. Und was wir hier sehen, wir sehen ja in Apostelgeschichte 2 die Geburtsstunde der Gemeinde, die es ja vorher in dieser Form nicht gab. Es gab die Jünger und die haben gewartet auf die Verheißung, die ich euch senden werde. So hat Herr Jesus ja das versprochen und das kam ja an diesem Pfingsttag. Und dann haben wir festgestellt, dass Wiedergeburt und neues Leben identisch ist mit dem Empfangen des Heiligen Geistes. Jemand, der nicht wiedergeboren ist, kann den Heiligen Geist nicht empfangen. Und jemand, der zur Wiedergeburt hindurchdringt, der empfängt den Heiligen Geist. Ohne Handauflegung, ohne irgendwelche Zeremonien, sondern Wiedergeburt und Heiliger Geist hängen zusammen. Und wir sehen dann sofort auch, was geschehen ist. Petrus hat ja in einer völlig veränderten Art und Weise gepredigt. Und es haben sich 3000 Seelen hinzugetan, ohne Gemeindewachstum, Konferenzen, ja, sondern das Wachstum, sagt auch Paulus, das Wachstum schenkt Gott. Ja. Das Wachstum in einer Gemeinde schenkt Gott. Und dann steht in diesem Vers 42, sie blieben in der Lehre der Apostel, der Gemeinschaft, dem Brotbrechen und den Gebeten. Und wir haben vorletztes Mal ausführlich über die Lehre der Apostel gesprochen. Wir haben uns angeschaut, diese vier Säulen als Grundlage einer Gemeinde, die entschieden sind. Und die Apostel, die gelehrt haben, die haben ja eine gesunde Lehre gehabt. Und später in den zweiten Briefen von Petrus, von Paulus, im zweiten Timotheusbrief, auch von Judas, sehen wir ja, dass in den späteren Zeiten, wie sie sagen, immer mehr Irrlehre, Falschprophetie und Mystizismus, damals war es die Gnosis, hineinkommen. Und deshalb ist es heute umso wichtiger, dass in den Gemeinden eine gesunde Lehre verkündigt wird. Weil es gibt Millionen von Lehren, aber die gesunde Lehre ist der Normalzustand einer Gemeinde, die dem Herrn Jesus nachfolgt. Und es ist auch der einzige Schutz einer Gemeinde vor Irrlehren, wenn eine Gemeinde gesunde Lehre hat. Wir haben uns dann auch angeschaut, diese zweite Säule in einer Gemeinde, und diese zweite Säule ist ja die Gemeinschaft. Und es heißt ja dort in Vers 42, sie blieben ständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Und es hat ja mit Evangelisation begonnen von Petrus, die Wortverkündigung, und dann wurde die Gemeinde gebildet. Es taten sich 3000 Seelen, wurden hinzugetan. Und die Gemeinschaft ist auch eine Folge der gesunden Lehre. Wir brauchen die Gemeinschaft. Gott hat für dieses Gemeindezeitalter seine Braut, die Gemeinde, gegründet, was bei den Juden völlig unverständlich war. dass einmal aus verschiedenen Nationen, aus verschiedenen Ethnien Menschen zusammenkommen und einen Herrn haben, den Herrn Jesus Christus. Und das ist heute genauso, wenn wir uns umschauen und auch die vielen Menschen, die im Internet auch dabei sind und angeschlossen sind. Wir kommen aus ganz unterschiedlichen Hintergründen, aber wir folgen einem Herrn und sind zu einer Gemeinde gerufen. Und er ist auch der Erhalter von echter Gemeinschaft. Und es ist entscheidend wichtig, dass wir keine gekünstelte oder programmierte Gemeinschaft haben, sondern unsere Gemeinschaft ist gegründet in der Herzensbeziehung zu dem Herrn Jesus. Und dieses Musterbeispiel dafür ist ja die erste Gemeinde, weil wir lesen dann 10 Verse weiter, die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Trotz der Unterschiedlichkeit, die sie hatten, war ihr Herz auf den Herrn Jesus ausgerichtet und die haben sich von Herzen auch geholfen, haben sich von Herzen geliebt. Und wir wollen heute zu diesem zweiten Teil kommen und wollen sprechen über das Brotbrechen, so wie es die Bibel nennt, oder wir nennen es heute in unserem Kulturkreis das Abendmahl. Das Abendmahl ist abgeleitet von dem, was der Herr Jesus eingesetzt hat in Matthäus 26, aber die Bibel nennt es das Brotbrechen. Und ich möchte von einer Seite her kommen und die Frage stellen, was ist eigentlich der geistliche Gehalt und was ist das Wesen des Abendmahls? Weil viele Kirchen, viele Gemeinschaften feiern das Abendmahl auf die unterschiedlichste Art und Weise. Und wir wollen uns mal anschauen, was ist der Grund des Abendmahls und wie sollen wir es feiern? Was sind die Bedingungen? Was sagt denn die Bibel über das Abendmahl? Vor allem, was sagt unser Herr, der Herr Jesus, über dieses Mahl? Weil es ist ja ein Mahl der Gemeinschaft mit ihm. Und er hat es gegründet, er hat es gestiftet. Also muss auch er sagen, wie das Abendmahl zu verstehen ist. Und hier ergänzen sich ja 3 Berichte in den Synoptikern, also Matthäus, Markus und Lukas, die ergänzen sich gegenseitig und überall sind verschiedene Aspekte zu finden. Wir werden jetzt da nicht auf die einzelnen Aspekte eingehen, sondern wir wollen aus Matthäus 26, das haben wir als Predigttext gewählt, ab Vers 26 lesen, nämlich die Einsetzung des Abendmahls oder des Brotbrechens. Dort steht, als sie nun aßen, nahm Jesus das Brot und sprach den Segen, brach es, gab es den Jüngern und sprach, nehmt und esst. Das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen denselben und sprach, trinkt alle daraus. Denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch aber, ich werde von jetzt an von diesem Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde im Reich meines Vaters. Soweit unser Bibeltext. Und dieses Abendmahl, das hatte einen Vorläufer, dieses Passamahl, dieses Passa, was eingesetzt wurde beim Auszug aus Ägypten von Gott selber, das hatte... Ja, das ist dieses Schattenbild auf das, was der Herr Jesus uns dann später gesagt hat. Die Israeliten und auch wir hatten Sünde. Es war kein Mensch und es ist kein Mensch, der ohne Sünde ist. Aber im Passamahl war dieses Schattenbild durch dieses blutige Opfer gegeben. Dort in der Nacht, als der Verderber durch Ägypten zog und die Erstgeburt schlug, da wurde dieses Passamahl von Gott eingesetzt. Und wir sehen das in 2. Mose 12, diese Einsetzung. Und diejenigen, die das Passamahl gefeiert haben, die haben auch von dem Fleisch des geopferten Lammes gegessen. Sie hatten Anteil an diesem Opfer. Das Blut dieses Lammes wurde als Zeichen an die Türrahmen, an den Türpfosten gestrichen. Und sie haben in Aufbruchstimmung dieses Lamm gegessen, dieses Fleisch dieses Lammes. Und wenn wir sehen, wie der Herr Jesus das Brotbrechen, das Abendmahl eingesetzt hat, dann sehen wir, dass es ja nur ganz, ganz wenige Stunden vor seinem Tod war. Das war nicht ein Tag vor seinem Tod. Ja, das war abends und am nächsten Vormittag wurde der Herr Jesus gekreuzigt und ist nachmittags um drei dann gestorben am Kreuz. Also es war wenige Stunden vor seinem Tod, hat er dieses Mal eingesetzt, um zu zeigen, dass Menschen an diesem Opfertod Anteil haben können. Das Passahlamm, das war ein einjähriges, ein makelloses Lamm, was beim Passa geschlachtet wurde. Und auch beim Abendmahl, bei diesem Passa, ist ja auch ein Lamm geschlachtet worden. Die Juden haben das Passa gefeiert mit einem geschlachteten Lamm. Der Herr Jesu hatte die Jünger dazu eingeladen, zu dieser Passafeier. Und im Verlauf dieser Passafeier an diesem Abend erklärte der Herr Jesus das Neue, was kommen würde. Die Jünger, die kannten dieses Passa, weil sie haben jedes Jahr dieses Passa gefeiert. Sie wussten den Ablauf dieser Passafeier. Und dann hat der Herr Jesus ihnen an diesem Abend erklärt, was jetzt kommen würde, und das ist völlig neu. Wir sehen ja in den Lehren und in den Reden vom Herrn Jesus, vor allem im Johannesevangelium, wo er sagt, ich bin das Licht der Welt, ich bin das Brot des Lebens, ich bin die Tür. Ja? Und hier sagt er, und dass es dieses Fleisch und dieses Brot, dass er das selber ist. Und er sagt aber auch, und das lesen wir später bei Paulus in 1. Korinther 5, er sagt dann auch die Bedingungen. Und diese Bedingungen, die schon beim Passa waren, die spiegeln sich wieder dann später auch in den Lehren über das Abendmahl. Und Paulus sagt in 1. Korinther 5, Vers 7, darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, der ja ungesäuert seid. Denn unser Passahlamm ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. So wollen wir denn nicht mit altem Sauerteig festfeiern, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit, der Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und der Wahrheit. Und das ist eine sehr, sehr ernste Lehre und eine sehr ernste Ermahnung, wie wir mit bestimmten Dingen umgehen, mit den heiligen Dingen. Also Paulus sagt hier, und in 1. Korinther 11 haben wir die Erklärung des Abendmahles, wo Paulus dann sagt, ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er verraten wurde, Brot nahm, danke. Und er erklärt dieses ganze Abendmahl, weil es war eine Offenbarung von Gott, die der Herr Jesus dem Paulus gegeben hat, was das Abendmahl betrifft. Und wir sehen das vor allem in 1. Korinther 10 und 1. Korinther 11. Wir können jetzt die ganzen Passagen nicht einzeln lesen. Das würde den Zeitrahmen sprengen. Aber wir sehen hier eine Feststellung, dass Sauerteig in der Bibel immer ein Zeichen für Sünde ist. Sauerteig ist etwas, was nicht vermischt werden darf mit einem neuen Teig. Und diese Sünde, dieses Böse, das soll hinausgetan werden und zuallererst natürlich in unserem persönlichen eigenen Leben. Und wenn wir zum Brotbrechen gehen oder zum Abendmahl, dann muss es klar sein, dass wir mit vergebener Sünde, ja, mit einem reinen Herzen, gereinigt durch das Blut Jesu, dahin gehen. Das Abendmahl ist nicht eine rituelle Sache, die in der Gemeinde gefeiert wird, wo man dann ein besonderes Gefühl hat oder sowas. Nee, das Abendmahl ist eine ganz persönliche Sache, erstmal zwischen dir und dem Herrn Jesus, weil wir haben Gemeinschaft und wir feiern die Gemeinschaft und denken an den Tod Jesu. Und der Herr Jesus hat ja etwas ganz Neues eingeführt. Als sie da aßen, nahm Jesus das Brot und sprach den Segen, brach es, gab es den Jüngern und sprach, nehmet, esst, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch, dankte, gab ihn denselben und sprach, trinkt alle daraus, denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen ist zur Vergebung der Sünden. Und dann sagt er, dass er nicht mehr vom Gewächs des Weinstocks trinken wird. Und dieses Brot und dieser Kelch versinnbildlichen den Leib des Herrn Jesus. Das müssen wir wissen. Es ist nicht der Leib und das Blut, so wie es jetzt zum Beispiel die katholische Kirche sagt, ja, mit der Transsubstitution und mit der Abendmahlsfeier, so wie sie es verstehen. Es ist nicht der Leib und das Blut des Herrn Jesus. Das wäre eine magische Lehre, ja, indem wir sagen, ja, da kommt das, der Leib und das Blut des Herrn Jesus in mich hinein. Das ist eine magische Lehre, ist eine Irrlehre. Das Mahl des Herrn ist auch nicht für unerrettete Menschen. Wir müssen wissen, das Brotbrechen und das Abendmahl ist für Menschen, die wiedergeboren sind. Ja? Also, wenn da jemand dabei ist, der Jesus nicht in der Wiedergeburt aufgenommen hat, dann fällt er nicht tot um beim Abendmahl. Aber es hat aber überhaupt keine geistliche Bedeutung für diese Person. Ja? Dem läuft vielleicht das eiskalt über den Rücken runter und er hat gute Gefühle, ja, weil er sich besonders heilig fühlt, hat aber überhaupt nichts mit dem Herrn Jesus zu tun. Ja? Also das Abendmahl ist für wiedergeborene Menschen und nur derjenige, der Christus als persönlichen Erlöser angenommen hat, hat auch Anteil an der geistlichen Bedeutung des Abendmahls. In Johannes 6, Vers 52, da lesen wir, da stritten die Juden untereinander und sprachen, wie kann dieser uns denn sein Fleisch zu essen geben? Weil der Herr Jesus deutet es da schon an. Darum sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahrhaftig Speise und mein Blut ist wahrhaftig Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Und es war in diesen 3 Jahren, als der Herr Jesus auf der Erde gelebt hat, das war eine prophetische Vorschattung für das Abendmahl. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt. Ja, er hat ja klar prophetisch schon gesprochen, was kommen wird. Und die Juden, für die war das natürlich ein kompletter Affront, ja, das so zu tun. Und das war ein sehr, sehr anstößiges Wort für die gesetzlichen Juden. Wenn Jesus sagt, dass er auch das Brot des Lebens ist, wenn wir dieses Opfer nicht angenommen haben, dann haben wir keinen Anteil daran, kein ewiges Leben. Also wir tun jetzt gerade dieses Thema mal einfach betrachten von verschiedenen Seiten, aber vor allem von dem, was der Herr Jesus selber über dieses Thema sagt. Im Brotbrechen haben wir versinnbildlicht den Anteil an dem ewigen Leben. Ein alter katholischer Lehrer, der hat einmal gesagt, wer das Abendmahl nimmt, nimmt vom Elixier des ewigen Lebens. Und hier sehen wir, dass es auch wieder ein magisches Missverständnis ist. Ja, dieses Brot, ob das jetzt ein Schwarzbrot ist oder ob das Matzen ist oder ob das, es kommt nicht auf dieses Brot an, versteht ihr? Es kommt auch nicht essentiell darauf an, ist das jetzt Traubensaft oder ist das Wein, und, versteht ihr? Es kommt darauf an, was ist die geistliche Bedeutung. Sonst gehen wir in eine mystische Richtung mit diesen Äußerlichkeiten. Und aus diesen Äußerlichkeiten wurde ein Sakrament gemacht. Das wollte der Herr Jesus nie. Ja? Und deshalb haben auch die Lutheraner hier eine falsche Gewichtung in der Lehre, das Abendmahl als Vergebung der Sünden zu nehmen. Die Bibel sagt es nicht. Das Abendmahl ist nicht Vergebung der Sünden. Die Vergebung der Sünden läuft vorher oder gar nicht, aber nicht beim Abendmahl. Wenn ich das Abendmahl nehme, habe ich nicht Vergebung der Sünden durch das, was ich tue, sondern die Bibel sagt, wenn du dein Opfer bringst, ja, und dir wird bewusst, dass irgendwas nicht stimmt, dann geh hin und versöhn dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe. Und beim Abendmahl ist es genauso. Das Abendmahl ist nicht zur Vergebung der Sünden. Das Abendmahl ist dafür da, um des Todes und des Leidens des Herrn zu gedenken und darin Gemeinschaft auch mit ihm zu haben. Viele Gemeinschaften heute, auch im Internet weltweit, die bezweifeln oder bestreiten, dass Jesus einen menschlichen Leib hatte. Und der erste Johannesbrief in Kapitel 4 sagt eindeutig, wer nicht bekennt, Jesus im Fleisch gekommen, der ist der Antichrist. Anti heißt jetzt nicht unbedingt dagegen, sondern heißt auch als Ersatz dafür. Und es gibt heute viele, viele Ersatztheologien, die Jesus im Fleisch gekommen ablehnen. Aber in Hebräer 10, in Vers 5 sehen wir, darum spricht er bei seinem Eintritt in die Welt, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. Also der Herr Jesus ist in diese Welt gekommen, er war Gott von Ewigkeit, ohne Anfang, ohne Ende. Und der Herr Jesus wurde nicht geschaffen oder im Leib der Maria gebildet, wie es die Mormonen oder Zeuge Jehovas sagen, sondern der Herr Jesus war von Ewigkeit und ist dann Mensch geworden. Aus Fleisch und Blut ist er Mensch geworden. Und das ist ja diese Zeit, die wir feiern, auch an Weihnachten, dass wir daran denken, dass der Herr Jesus, Gott von Ewigkeit, Mensch geworden ist. So wie wir, doch ohne Sünde. Und dieser Leib, und dieser menschliche Leib, der war nötig, dass der Herr Jesus überhaupt dieses Opfer geben konnte. Jesus hat einen menschlichen Leib gebraucht, es war ein menschlicher Körper, es war menschliches Blut, völlig heilig und ohne Sünde. Das ist der Bestand, was der Herr Jesus war, ganz Gott in menschlicher Gestalt. Und in Hebräer 9, wo wir ja sehr viel über dieses Opfer vom Herrn Jesus auch lesen, da steht in Vers 22, fast alles wird nach dem Gesetz mit Blut gereinigt und ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Es ist bei Gott, unserem himmlischen Vater, ein Grundgesetz. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Und schon bei Adam und Eva und über die gesamte Menschheitsgeschichte haben wir gesehen, dass ein Opfer nötig war, um Gott nahe zu kommen. Das erste Opfer, wir sehen das bei Abel, ja, der ein richtiges Opfer gebracht hat. Kain hat ein falsches Opfer gebracht, aber nicht aus Versehen, sondern weil er aus dem Bösen war, sagt uns dann später das Neue Testament. Und dieses Opfer war notwendig, dass Sündenvergebung sein konnte. In 3. Mose 17 sehen wir in Vers 11, denn das Leben des Fleisches ist im Blut, und ich habe es euch auf den Altar gegeben, sagt Gott, um Sühnung zu erwirken für eure Seelen, denn das Blut ist es, was Sühnung erwirkt für die Seele. Jetzt haben wir aber im Neuen Testament und in unserer heutigen, wir nennen sie die Gemeindezeit, haben wir diese wunderbare Tatsache, dass ein Opfer ein für alle Mal genügt. Und zwar das Opfer von Herrn Jesus Christus auf Golgatha ist für alle Zeit gültig. Es muss nicht ständig geopfert werden. Es muss nicht ständig neu, so wie es jetzt bei der katholischen Abendmahlsfeier ist, nicht ständig neu dieses Opfer getan werden, sondern der Herr Jesus hat ein für alle Mal dieses Opfer gebracht und ist für alle Zeit gültig. Und heute gibt es viele liberale Theologen, die das Opfer, das blutige Opfer ablehnen, ja, weil es einfach zu blutig ist. Und man versucht auch in neuen Übersetzungen, das Blut, die Sünde, diese ganzen unangenehmen Dinge rauszustreichen, die doch so essentiell sind. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Der Feind, der hat immer wieder versucht, das Opfer und was dazu nötig war, zu verfälschen und auch umzubiegen und zu verderben. Aber wir sehen dann bei der Einsetzung in Lukas 22, sehen wir, er nahm das Brot, dankte, brach es, gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Und er sagt, es soll ein Mahl des Gedächtnisses sein. Das tut zu meinem Gedächtnis. Also wenn wir als Gemeinde Abendmahl oder Brotbrechen feiern, dann ist es ein Gedächtnismahl. Wir denken daran, was der Herr Jesus erlitten hat, was er durchmachen musste, um dieses Opfer zu bringen, was denn da dahinter steckt. Und da gab es viele, bei den Korinther zum Beispiel, gab es viele Missstände. Deshalb muss Paulus auch in 1. Korinther 10 und 1. Korinther 11 die Dinge genau erklären, dass diese Missstände mit dem Abendmahl nichts zu tun haben. Die Korinther, die sich bekehrt haben, die haben auch noch andere Mahlzeiten gehabt. Ja? Ihr müsst euch vorstellen, die Korinther, die kamen aus der Welt. Korinth war eine der Drehscheiben des Handels damals in Griechenland. Und Korinth hatte eine unwahrscheinlich hohe Unmoral. Ja? Das wissen wir aus der Geschichte. Und da haben sich Leute bekehrt, das waren Juden da, so hat ja die Gemeinde angefangen, dann kamen andere dazu, die sich bekehrt haben. Aber die haben auch noch andere Festfeiern gehabt. Da gab es die Götzenopferfeiern, es gab Götzenfeste. Manche von ihnen, die waren noch eingeladen im Tempel der Artemis, ja, und haben dann dort mitgegessen, haben dort Opfermahlzeiten gehabt. Und am ersten Tag der Woche, da saßen sie dann in der Gemeinde und haben das Brotbrechen mit der Gemeinde gefeiert. Ja. Und deshalb sagt Paulus in 1. Korinther 10, auch in 1. Korinther 11, dass wir unvermischt sein sollen. Und jetzt denke ich, dass wir hier nicht in dieser Vermischung jetzt wie die Korinther sind, die noch viele andere Dinge gehabt haben. Die haben ja auch noch andere Baustellen gehabt, aber wir haben auch diese Baustellen. Und da müssen wir uns mal überlegen, wo müssen wir denn ansetzen? Wo sitzen wir denn vielleicht auch am falschen Tisch? Ja, als mir das bewusst wurde, dass ich, wo wir aus der Charismatik raus sind, da haben wir Stück für Stück auch dieses Thema Absonderung verstanden, ja, aus 2. Korinther 6. Und wenn du wirklich Jesus nachfolgst, dann kannst du nicht mehr überall dabei sein. Ja? Dann wird die Sache wirklich sehr präzise. Ja? Und die Bibel spricht deutlich von Absonderung. Und Paulus spricht in 1. Korinther 10 deutlich von Absonderung. Er sagt, du kannst nicht am Tisch der Dämonen sitzen und kannst gleichzeitig am Tisch des Herrn sitzen. Das geht nicht. Ja? Diese Vermischung ist nicht richtig. Wenn der Herr Jesus sagt, das Abendmahl sollen wir tun, um uns daran zu erinnern, was er für uns getan hat, dann sehen wir hier in Vers 16 eine schöne Belehrung, was in dem Abendmahl zu verstehen ist, der Kelch des Segens, den wir segnen. Und dieses Segnen oder der Kelch des Segens, es kann auch mit Loben, mit Preisen übersetzt werden. Wir verwenden beim Abendmahl oder beim Brotbrechen, so wie es die Bibel sagt, wir verwenden Lieder, die jetzt nicht lustig sind, ja, weil das passt nicht dazu. Wir denken an das Leiden Jesu. Wir singen Lieder, die diesem Anlass auch entsprechen. Aber wir danken und loben auch den Herrn für das, was er getan hat. Ja? Und beim Abendmahl soll sehr viel Dankbarkeit von unserer Seite in den Liedern, in den Gebeten auch sein. Wenn wir in der Gemeinde dieses Brotbrechen feiern, da beten dann viele Brüder und danken dem Herrn Jesus für das, was er erlitten hat, was er getan hat. Also ist ein großes Thema der Dankbarkeit dann auch in dieser Stunde. Es ist auf der einen Seite ein Mahl der Dankbarkeit, aber auch des Ernstes, in dem der Tod des Herrn Jesus gepriesen und verherrlicht wird. Den Kelch des Segnens, den wir segnen, ist ja nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus. Das heißt, wir haben im Brotbrechen ein Gemeinschaftsmahl. Der Herr Jesus hat das Verlangen danach, mit uns Gemeinschaft zu haben. Und er sagt es ja auch an diesem letzten Abend vor seinem Tod. Er sagt, ich habe mich herzlich verlangt, dieses Mahl mit euch zu feiern. Und dieses geistliche Wesen dieses Mahles ist nicht das Brot und nicht der Kelch, sondern ist die Gemeinschaft mit ihm. Und Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus können wir haben, wenn wir gereinigt sind von Sünde, wenn wir mit bereinigten Beziehungen zum Abendmahl gehen. Und es ist eine ernste Sache. Paulus schreibt ja in 1. Korinther 11 deutlich darüber, dass Menschen da waren, die entschlafen sind, die haben die Sache wohl nicht so ernst genommen. Ja, also das Abendmahl ist eine ernste Sache, wo ich mich wirklich prüfe, bin ich mit jedem hier in Ordnung? Habe ich irgendwas, was nicht in Ordnung ist in meinem Leben? Und wenn mir da etwas einfallen sollte, oder das ist auch schon passiert bei mir, ich spreche jetzt gerade von mir, dann lasse ich den Kelch und das Brot an mir vorübergehen. Ja, das ist keine Schande, weil ich möchte mit einem gereinigten Herzen Gemeinschaft mit dem Herrn haben. Und deshalb ist es auch eine ernste Sache. Wenn wir Gemeinschaft mit dem Herrn haben wollen, wir haben gerade über Absonderung gesprochen, dann sondern wir uns auch von weltlichen oder dämonischen Dingen ab. Wenn es um den Tisch des Herrn geht, um das Abendmahl, dann ist aber auch nicht ein Altar gemeint, sondern es ist eine geistliche Sache. Der Tisch des Herrn symbolisiert die Gemeinschaft und nicht einen Altar einer Gemeinde. Der Tisch des Herrn ist die Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus, die geistliche Gemeinschaft. Und dann schreibt der Paulus in 1. Korinther 11, ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er verraten wurde, das Brot nahm und dankte, es brach und sprach, nehmt und esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis, desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Was das bedeutet, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt, das wäre jetzt eine eigene Auslegung, eine eigene Predigt. Wer also unwürdig dieses Brot isst und diesen Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe sich aber selbst und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Denn wenn wir uns selbst richten, würden wir nicht gerichtet werden. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verurteilt werden. Darum, meine Brüder, wenn ihr zum Essen zusammenkommt, so wartet aufeinander. Wenn aber jemand hungrig ist, so esse er daheim, damit ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Das Übrige will ich anordnen, sobald ich komme. Wir sehen hier einen ganz zentralen Text, eine Beschreibung, die der Apostel Paulus vom Herrn empfangen hat. Also diese Ausgestaltung, wie das Abendmahl gefeiert werden soll. Wir haben vorher gesehen, dass in Korinth Menschen in der Gemeinde waren, die auch noch an heidnischen Festmählern teilgenommen haben. Und Paulus sagt, ihr könnt es nicht machen. Ihr könnt nicht auf der einen Seite am Tisch der Dämonen sitzen und am Tisch des Herrn. Dann war auch die Situation, da gab es Reiche und Arme, so wie auch in vielen Gemeinden. Ja, und die Reichen, die haben da geschmaust, die haben ihr Essen gehabt mit Fleisch und mit allem drum und dran und die Armen, die sind da zurückgesetzt gewesen, die hatten nichts oder nur sehr wenig und Paulus nennt das eine unwürdige Weise, dass wir hier, dass es so Unterschiede gibt. Wir sehen auch an diesem Text, dass das Abendmahl kein magisches Ritual ist. Es ist auch keine Opferhandlung, die man genau so ausführen muss. Das Abendmahl lässt einiges an Freiheit in bestimmten Bereichen, aber in anderen Bereichen auch gar nicht. Ja? Also was Vergebung und Sünde und so betrifft, lässt das Abendmahl überhaupt keine Freiheit. Da ist es ganz klar, jeder, der kommt zum Abendmahl, muss ein gereinigtes Herz und vor allem, er braucht als Grundvoraussetzung, er muss wiedergeboren sein. Die Frage, die oft ist, ja, wie oft soll man denn das Abendmahl nehmen? Da gibt es auch ganz unterschiedliche Sichtweisen in den Gemeinden und ich möchte da nicht näher drauf eingehen. Ich möchte eine biblische Sichtweise hier nochmal darlegen. Wir feiern in unserer Gemeinde jede Woche dieses Brotbrechen und zwar eine Stunde, bevor die Wortverkündigung ist, ist Brotbrechen und das ist eine ganz tiefe und auch eine wunderschöne Zeit. In Apostelgeschichte 20, Vers 7, da sehen wir, wie die Gemeinde dort in Troas das Brotbrechen gefeiert hat. Apostelgeschichte 20, Vers 7, dort steht, am ersten Tag der Woche, aber als die Jünger versammelt waren, das Brot zu brechen, unterredete sich Paulus mit ihnen, da er am folgenden Tag abreisen wollte und er dehnte die Rede bis Mitternacht aus und dann fällt ja dieser junge Mann aus dem Fenster, ist tot, wird aufgehoben. Paulus weckt ihn wieder aus den Toten und sie waren sehr getröstet. Aber hier sehen wir einen Hinweis am ersten Tag der Woche, als die Jünger versammelt waren, um das Brot zu brechen. Also die haben am ersten Tag der Woche das Brot gebrochen. Das ist so ein praktischer Hinweis aus der Schrift. Soweit die Umrundung des Themas Brotbrechen oder Abendmahl. Wir haben aber noch eine vierte Säule in der Gemeinde und das sind die Gebete. Ja, wir haben ja die Lehre der Apostel, die Gemeinschaft, das Brotbrechen und die Gebete als Grundlagen und als Säule für die Gemeinde. Und hier möchte ich auch vom ganz persönlichen Sichtweise der Bibel für dich ausgehen. Das Gebet spielt ja im persönlichen Leben, in der Nachfolge, aber auch in der Familie oder in der Gemeinde eine ganz entscheidende Rolle. Und wir sehen, dass der Herr Jesus einiges über das Gebet gelehrt und als Beispiel gegeben hat. Wir sehen in Matthäus 7, Vers 7, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so werdet ihr empfangen, denn jeder, der bittet, empfängt, wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird aufgetan werden. Oder ist unter euch ein Mensch, der, wenn sein Sohn ihn um Brot bittet, ihm einen Stein gibt und wenn er ihn um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gibt? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, wisset, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Und hier sehen wir eine Grundlage für persönliches Gebet. Das war eine Lehre, die der Herr Jesus ja gegeben hat vor Pfingsten, also im Alten Testament. Das war eine Zeit, in der die Jünger noch nicht den Heiligen Geist hatten. Und wie viel mehr haben wir heute ein Vorrecht als Wiedergeborene, als Menschen, die mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, Gott als Vater anzusprechen. Damals war das nicht möglich, Gott als Vater anzusprechen. Und auch die heutigen Juden, die würden nie Gott als Vater ansprechen. Ja? Aber wir sind, wenn wir Kinder Gottes sind, wie es der Johannesbrief auch sagt, dann dürfen wir Gott als Vater ansprechen. Und im Gebet geht es um eine grundlegende Beziehungsfrage zu unserem Vater. In unserem Text verwendet ja der Herr Jesus das Beispiel von einem Vater und einem bittenden Kind. Und die Jünger, die würden nach Pfingsten eine Beziehung haben, wie ein Kind es zu seinem Vater hat. Und ich weiß, dass es bei dir jetzt gerade ziemlich rattert, ja, weil hier werden ein paar Dinge vielleicht zurechtgerückt, was das Gebet betrifft. Ja. Aber die Bibel sagt, dass unsere Gebetsstellung ist, dass wir wie ein Kind zum Vater stehen. Und wie ist denn ein Kind? Ein Kind ist in sich kraftlos und begrenzt. Ein Kind ist in der Beziehung zum Vater, ist es abhängig vom Vater. Das macht ein Kind aus. Und Kinder, die bitten den Vater. Wir sind nicht diejenigen, die gebieten oder in Existenz sprechen oder proklamieren. Ja, ich habe vorher mit einem Bruder Situationen von früher besprochen, wo wir in verschiedenen charismatischen Gemeinden das immer wieder erlebt haben. Proklamieren und wir brechen durch und ja. Und das hat nichts mit Gebet zu tun, ja, weil wir uns außerhalb des Rahmens bewegen, wie Gott Gebet festgelegt hat. Und Gott hat Gebet festgelegt, dass wir wie Kinder zu ihm kommen, zu einem liebenden und gütigen Vater. Und diese Art und Weise, wie wir da kommen als Kinder, ist die Grundlage für ein biblisches und auch wirksames Gebet. Wir haben, das betrifft mich selber, ja, in der Vergangenheit, in der Charismatik, einfach als Beispiel, wir haben unheimlich viel Fleiß und Eifer gehabt, was das Beten betrifft, auch dieses Beten in den sogenannten neuen Zungen. Aber ein falsches Gebet ist ein wirkungsloses Gebet. Gott hat festgelegt, wie wir mit ihm reden sollen. Und wir können nicht einfach sagen, ja, ich rede so mit Gott, wie ich will. Ja? Sondern Gott hat selber festgelegt, auf welche Art und Weise wir uns ihm nahen. Wenn dann gläubige Menschen herausgelöst werden aus dieser kindlichen Abhängigkeit zum Vater, wenn Menschen sich aufblasen zu mächtigen Gebetskämpfern, vollmächtige Gebete proklamieren, dann wird die biblische Grundlage für Gebet zerstört. Ja? Dann ist es Zeitverschwendung. Ja? Obwohl sich die Menschen dann vielleicht großartig oder erfüllt oder sonst was fühlen, aber das spielt ja keine Rolle. Wir müssen immer fragen, wie sieht Gott die Sache? Wie will Gott angesprochen werden? Ja? Ich bin in diesen Monaten stark dabei, auch musikalisch die ganzen Sachen zu sehen. Wie will Gott gelobt werden? Wie will Gott gepriesen werden? Ja? Weil wenn wir Gott loben, dann müssen wir uns auch mal überlegen, was sagt er dazu? Ja? Weil er, der den Lobpreis auch möchte, wie gefällt es denn Gott, dass wir ihn loben, dass wir ihm danken, dass wir ihn preisen? Das ist eine tiefe Überlegung wert. Und deshalb sehen wir, dass der Herr Jesus sagt, bittet, so wird euch gegeben, nicht gebietet, so wird euch gegeben. Und Philipper 4, Vers 6 spiegelt es wider, wo der Paulus auch beschreibt, dieses Gebet, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Und hier sehen wir dieses Bitten, dieses erhörliche Bitten. Gott ist allmächtig, wir sind nicht mächtig. Das muss uns immer bewusst sein. Wir haben hier nichts in der Hand. Wir können aber diesen allmächtigen Gott bitten. Und deshalb müssen wir ihn bitten. Das ist der Weg, wie wir im Gebet vorgehen. Der Jakobus beschreibt das auf seine eigene, trockene, unheimlich konzentrierte und prägnante Art in Jakobus 1, Vers 5, wo er sagt, wenn jemand unter euch Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, sie wird ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird, ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Und hier ist ein kindliches Vertrauen gemeint, das vom Vater alles erbittet, alles von ihm erwartet. Und wenn wir in kindlicher Abhängigkeit bitten, dann wissen wir auch, dass wir um das Falsche bitten können. Die Bibel zeigt uns, wenn wir etwas falsch bitten. Und Gott behält sich auch in seiner väterlichen Liebe und in seiner Weisheit und Voraussicht vor, manche Bitten nicht zu erhören. Ja? Weil in verschiedenen Lebenssituationen, du bittest um Dinge und Gott sagt, nee, das ist nicht gut. Ja? Als ich 23 Jahre alt war, ich habe mir so sehr einen Lamborghini gewünscht. Ja? Heute bin ich froh, dass ich den nicht hatte. Ja? Wahrscheinlich würde ich nicht hier stehen, aber anyhow, dieses kindliche Vertrauen, was wir Gott entgegenbringen, bei dir sind es vielleicht andere Dinge, um was du Gott gebeten hast. Ja? Aber wir sehen auch in 1. Johannes 5, wie diese Dinge bei Gott gelagert sind in Vers 14. Das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß etwas bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, um was wir bitten, so wissen wir auch, dass wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. Und das ist Erziehungsarbeit von unserem Vater, dass er uns immer mehr lehren will, in seinem Willen zu bitten. Dass wir erkennen, was ist denn sein Wille? Und wenn wir sehen in Römer 12, Vers 2, ja, dieser gute, wohlgefällige und vollkommene Wille, dann ist doch das eine Bitte von uns, dass wir sagen, wenn wir beten, bitte Gott, zeig mir doch, was du möchtest. Zeig mir doch, was du willst, ja, bevor wir losdonnern mit unserem Bittenprogramm. Und das bete ich immer öfters, dass ich sage, Vater, ich möchte verstehen, was du wirklich willst. Und wir verstehen sowieso nicht alles, weil Gott sich das in seiner Weisheit auch vorbehält. Aber als Kind zu bitten, als Kind auch um seinen Willen zu bitten, und wenn wir dann bitten, dann erhört Gott und dann geschieht es auch. Ja? Und das ist ein Lernprozess. Jetzt bin ich aber sehr stark auf das eingegangen, was dein persönliches Gebet angeht. Ich möchte aber jetzt noch zum Schluss, und damit komme ich zum Schluss, auf das eingehen, was das Gebet der Gemeinde betrifft. Und da sehen wir auch einiges. Wie soll denn eine Gemeinde beten? Ja? Aber das betrifft natürlich zuallererst unser persönliches Gebetsleben. Wir können uns nicht vorstellen, dass eine Gemeinde wirklich eine betende Gemeinde ist, wenn die einzelnen Leute nicht in ihrem Gebet vor dem Herrn stehen. Eine betende Gemeinde ist eine Gemeinde, wo einzelne Menschen gelernt haben und auch bereit sind, zeitlich und mit ihrer Kraft im Gebet einzustehen. Und das kannst du einfach selber mal bei dir überprüfen. Ja, ich sehe hier viele Menschen, die sind sicherlich in einem fortgeschrittenen Alter und haben auch eine entsprechende Zeit den Tag über. Und ich habe mir das so angewöhnt, dass ich mir am Tag eine bestimmte Zeit nehme, ohne meine Frau, das Büro ist abgeschlossen, wo ich vor dem Herrn auf die Knie gehe. Das ist einfach so ein intimes Zeugnis und wo ich zum Herrn bete. Die ganz verschiedenen Themen, ja? Ganz viele persönliche Sachen, aber auch die Dinge, die die Gemeinde betreffen oder die die Familie betreffen, vor allem auch die Familie, die meine Nachbarschaft betreffen. Ja? Und hier möchte man auf einige Dinge eingehen und das war ja das, was wir auch vorher als Kontext gehabt haben, 1. Timotheus 2, Vers 1. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagung darbringe für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und aller Ehrbarkeit. Denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wir haben in Apostelgeschichte 2 die Geburtsstunde der Gemeinde. Wir sehen diese vier Säulen der Gemeinde, Apostellehre, Gemeinschaft, Brotbrechen und Gebet. Und in 1. Timotheus Kapitel 1, was diesem Kapitel 2 vorgeschaltet ist, da sehen wir, dass Paulus schon gleich im Kapitel 1 über gesunde Lehre spricht. Und die gesunde Lehre ist die Basis. Deshalb brauchen wir auch gesunde Lehre über Gebet. Und Paulus beginnt diese Verse mit einer Ermahnung. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen. Und diese Ermahnung ist jetzt nicht dieser erhobene Zeigefinger, sondern diese Ermahnung ist eine Dringlichkeit, wo das Wort Gottes zu uns spricht. Und diese Ermahnung, sagt er, vor allen Dingen sollen wir diese Dinge tun. Johann hat ja vorher gelesen, als er die Kontextlesung gemacht hat, dass dieses Erste, wir haben ja hier vier Begriffe für Gebet und dieses Erste, die Gebete, das wird auch mit Flehen übersetzt. Ganz kurz können wir auch sagen, es ist ein Ringen um besondere Nöte. So würde ich das jetzt mal auslegen, dieses Flehen, ein Ringen um besondere Nöte. Ich möchte es da an dieser Stelle nicht mehr vertiefen. Aber dann auch die Fürbitte haben wir drin für alle Menschen. Gebet für alle Menschen ist für uns eine Verpflichtung, weil wir haben Gnade und Errettung für uns empfangen. Und jetzt sagt die Bibel, wir sollen für alle Menschen beten. Wir sind schuldig, für diese Menschen zu beten, dass der Herr auch die Tür des Evangeliums für sie öffnet und sie zur Errettung kommen. Und ich möchte mal dich in die Überlegung mit reinnehmen, wie viel betest du für deine Nachbarn? Ja, wie viel betest du für die Menschen, die um dich herum sind? Hast du vielleicht auch eine Liste, wo du für Menschen betest? Und ich habe eine wunderbare Erfahrung gemacht, wenn wir das tun, dann bewegt sich etwas. Dann gibt es Raum für Zeugnis, dann gibt es Raum, wo der Herr arbeiten kann. Aber er möchte uns da hineinziehen. Aber zunächst sind wir hier bei den Bitten, Gebeten, Fürbitten und Danksagungen. Ich möchte etwas sagen zu den Danksagungen. Ich glaube, dass im persönlichen Leben und in der Gemeinde die Danksagungen viel zu kurz kommen. Ja, weil wir sofort mit den Bitten reingehen. Ja, aber es gibt so viele Dinge, für die wir danken können. Und nicht nur können, sondern sollen oder auch müssen. Schaut, meine Frau, die hat vorher gesagt, als wir da Platz genommen haben, sagt sie, hier ist angenehm warm. Und das ist für Frauen, habe ich gemerkt. Ich bin da nicht so, aber für Frauen ist das elementar wichtig, dass man, wenn man da sitzt, dass man es warm hat. Dafür bin ich dankbar, dass wir hier in Freiheit sind. Dafür bin ich dankbar. Ich bin dankbar, dass gestern in Gießen nicht die Katastrophe passiert ist. Ja? Ich bin für so viele Dinge dankbar, für meine Familie, für meine Gesundheit. Ja? Und sagen wir das dem Herrn Oder ist das ganz normal? Und dann sehen wir ja, dass in dem Gebet für alle Menschen haben wir eine Verpflichtung, dass sie Gnade und Errettung empfangen. Wie wollen denn die Menschen Gnade und Errettung empfangen? Wir sind schuldig da, im Gebet auch dafür einzustehen, dass der Herr die Türen öffnet. Und dann kommt ja ein ganz, ganz heißer Satz, dass wir beten für Könige und alle, die in Hoheit sind. Jetzt haben wir heute ja keine Monarchien mehr, außer in England. Aber wer sind denn die Könige? Die Könige sind die Nummer eins im Land. Und ich weiß nicht, ob du schon mal für unseren Bundeskanzler und für das Kabinett gebetet hast. Die Bibel sagt eindeutig, das ist unsere Aufgabe. Ja, du sagst, ja, aber das, was der macht und so, das spielt keine Rolle. Als Paulus diesen Brief geschrieben hat, wer war an der Regierung? Nero, ja, Nero, 54 bis 68 nach Christus, 14 Jahre. Und die ersten Jahre sind ja gut gelaufen unter Nero, sehr moderat, ja. Aber dann das Ende, das war grausam und schrecklich, vor allem für die Christen. Und er sagt hier, wir sollen für die beten. Das heißt, Paulus hat für Nero gebetet. Die Christen haben für Diokletian, für Claudius, die haben für die Menschen gebetet. Warum? Weil es die Bibel sagt. Das heißt doch nicht, dass wir mit allem übereinstimmen. Ja, das heißt es nicht. Ich weiß von Christen, die im Dritten Reich für Adolf Hitler gebetet haben. Warum? Weil es die Bibel sagt. Muss man damit übereinstimmen? Nee, auf keinen Fall. Weil oft sind ja auch Regenten oder Regierungen ein Gericht für ein Volk. Ja? Und ich möchte jetzt hier nicht zu tief eintreten, aber unsere Verpflichtung ist, dass wir für unsere Regierung beten. Ja? Und dass wir sagen, was können wir denn da beten? Ich mache das so, dass ich sage, Herr, bitte gib unserer Regierung Weisheit. Bitte schaff du Gelegenheiten, dass sie das Evangelium hören. Und ich befehle unsere Regierung deiner Führung, deiner Fürsorge an. Ja? Das ist unsere richtige Haltung. Vor allem, dann haben wir auch eine Haltung, die frei ist von Bitterkeit, von Argwohn, von irgendwelchen Lästerungen. Ja, es gibt viel zu viele Menschen, die ständig da reinhauen in die Kerbe. Und das ist nicht unsere Aufgabe. Wir sollen hier beten. Weil wisst ihr, Deutschland, da wo ich wohne, das ist nicht meine Heimat. Unsere Heimat ist im Himmel. Ich bin hier wie mit einem Zelt unterwegs. Wenn es bei mir gut läuft, sind es vielleicht noch 20 Jahre, dann habe ich sowieso die Heimat gewechselt. Ja? Und wenn wir diese Einstellung haben, dann können wir für Nachbarn beten, aber auch für die Regierung. Wir sollen das tun in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Das heißt, wir beten für eine Situation im Staat, damit das Evangelium verkündigt werden kann. Ja? Damit wir, verschiedene Übersetzungen sagen, ein ruhiges und stilles Leben führen können. Das ist enorm wichtig, weil wenn ein Staat in Aufruhr ist, wenn ein Staat im Krieg ist, wenn der Mob auf der Straße den Bürgerkrieg macht, dann kannst du das Evangelium nicht verkündigen. Ja? Wir haben aber jetzt in Deutschland die Möglichkeit, überall das Evangelium zu verkündigen. Ja? Wir wissen nicht, wie lange das gut geht. Ja? Wir werden vom Staat auch beobachtet. Ja? Da sage ich euch nichts Neues. Ja, aber wir haben die Möglichkeit, das Evangelium zu verkündigen. Also lasst uns das tun und lasst uns beten, damit wir Situationen haben, in Frieden das Evangelium zu verkündigen. Und dann sagt er ja hier einen interessanten Satz, er sagt, vor Gott, unserem Retter. Und hier wird Gott als Retter dargestellt, unser Herr Jesus Christus als Retter. Und das ist doch die Situation, die wir in Deutschland haben, dass wir einen Retter brauchen für Deutschland. Ja? Wir brauchen einen Retter. Und gerade in dieser Weihnachtszeit, was ist denn die Botschaft? Christ, der Retter, ist da. Und zwar für jeden. Und das ist unsere Botschaft, die ich dir auch ins Herz lege für die nächsten 4 Wochen, wenn du mit Menschen ins Gespräch kommst. Ja, interessanter Satz, wo dann am Schluss steht, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist ein eindeutiger Affront und eine Absage an den Calvinismus, ja, der besagt, dass nur bestimmte Menschen errettet werden und die anderen verloren gehen. Gott möchte alle retten. Das möchten nicht alle Menschen, deshalb wird es verlorene Menschen geben, nicht wenige, aber Gott möchte, dass alle Menschen errettet werden. Ich komme zur letzten Bibelstelle, die kennt ihr, Johannes 3, Vers 16. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und im 1. Timotheus 2, Vers 5 steht, denn es ist ein Gott und Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Jesus Christus, der sich selbst als Lösegeld für alle gegeben hat, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Als Gemeinde, wenn Menschen sich bekehren, müssen wir die Menschen weiterführen in einer gesunden Lehre. Bekehrung allein reicht nicht, die Menschen müssen im Glauben wachsen. Deshalb gibt es Gemeinde, deshalb gibt es eure Gemeinde. Und sie ist mit der Hilfe des Heiligen Geistes sich dieser Verantwortung bewusst für gesunde Lehre, für Gemeinschaft, für Brotbrechen und für die Gebete. Das ist unsere Aufgabe in einer gesunden Gemeinde, dafür stehen wir, bis der Herr Jesus wiederkommt. Amen. Ja, der Johann macht mich noch darauf aufmerksam, dass wir zusammen beten. Wir stehen auf, wer das kann. Herr Jesus Christus, wir haben dein Wort gehört und wir haben dein Wort auch verstanden. Herr Jesus, und wir geben dir allein die Ehre und die Anbetung, weil du bist der einzig wahre Gott. Du bist der, der vor Grundlegung der Welt war, der ist und der kommt. Herr, wir danken dir, dass du jedem persönlich die Verantwortung für diese Themen der gesunden Lehre, der Gemeinschaft, des Brotbrechens und der Gebete nochmal verdeutlicht, dass du uns hilfst, deine Zeugen zu sein in einer zerbrechenden, dunklen Welt, dass du uns hilfst, auch dich zu repräsentieren und dass du uns Türen öffnest, das Evangelium weiterzugeben, dass du die Herzen auftust. Herr, wir danken dir für diese Adventszeit. Wir danken dir, dass du bald wiederkommst und dass wir mit dir Gemeinschaft haben werden in Ewigkeit. Dir sei alle Ehre und Anbetung. Amen.
Ja, lasst uns gemeinsam aufstehen zum gemeinsamen Gebet, wo der Herr uns gelehrt hat, zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geh nun hin mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.